Jetzt haben wir, das Schweizer Volk, in der verarmten EU-Länder zu suchen. Soll unsere freie Schweiz auch ein Armenhaus werden?
Heute bin ich apropos.
Die Antwort des Jahres: Nein zum EWR.
Die grösste Abstimmung, die die Schweiz je gesehen hat.
Es geht letztlich um
Am 6. Dezember 1992, vor ziemlich genau 30 Jahren, hat die Schweiz über einen Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum gestritten. Heftig gestritten.
Herr Bundesrat, liebe Mitbürger, ich muss es kurz machen. Sind ihr blind? Sind ihr mit Blindheit geschlagen? Aus mir müssen die Ausland raus.
Auf der einen Seite Christoph Blocher und seine SVP.
Kein Rezept, Grenzen aufzutun, tiefere Löhne herbeizuführen, in eine Ordnung gehen, wo wir mehr Bürokratie, mehr Regulierung bekommen, das ist kein Weg für unser Land.
Auf der anderen Seite alle anderen.
Europa ist unser Schicksal.
Der Sonderfall Schweiz, den gibt es nicht mehr.
Ihr müsst ein bisschen nachdenken, da sind Arbeitsplätze sind da dahinter. Da ist Verdienst, da ist Wohlstand dahinter.
Bei dieser Abstimmung ist es um mehr gegangen, als um ein EWR. Verhandelt wurde die Rolle der Schweiz in der Welt. Am Schluss hat es ein knappes Nein gegeben.
Volk und Stände sagen am 6. Dezember 1992 Nein zum EWR. Die Schweiz nimmt nicht am europäischen Wirtschaftsraum teil.
Das Nein und alles, was vorher war, das spüren wir bis heute. Wie genau, das erklärt uns heute Fabian Lenz, Bundeshauschef der Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Media. Hoi Fabian.
Hoi Philipp.
Fabian, nimm uns mit in die Schweiz zum Anfang der 90er Jahre.
Mit dem Ende des Kalten Krieges sind den Tellensöhnen die alten Feindbilder abhanden gekommen. Die konservativen Kräfte im Land formieren sich neu. Der neue Feind sitzt in Brüssel.
Wie hat das Land damals politisch ausgesehen?
Es war ein anderes Land als heute, ganz klar. Der Freiseiten ist dort im Zenit von seiner Macht gestanden. Es waren Figuren wie der Ulrich Brehmi, also so ein richtiger Repräsentant von dem fast schon klischierten Zürcher Goldküstenfreisinn, wo der Ton angegeben haben.
Sie sind in ein altes Land gekommen, das seinen Weg sucht und das in seiner nun 700-jährigen Geschichte in einer kritischen Phase angelangt ist.
Die SVP war nur die viertstärkste Partei im Land. Und die Abstimmung, über die wir jetzt reden, in den nächsten Minuten, die hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass sich das Land politisch rapide gewandelt hat in den Folgejahren.
Anfang der 90er Jahre hat der Kalte Krieg ein Ende gefunden. Europa hat sich neu erfunden. Wie hat die Schweiz sich damals zu dem gestellt, zu dieser Neuerfindung von Europa?
Ja, ich finde das recht interessant. Es war natürlich geopolitisch eine Zeit des grossen Umbruchs, die in sehr vielen Ländern Verunsicherungen mit sich gebracht hat. Was bei der Schweiz sicher speziell war, ist, dass wir so ein bisschen aus dieser Rolle als blockfreie Insel aus dem Kalten Krieg rausgerutscht ist und sich neu finden. Die Stimmung, wenn man heute zurückschaut, die war relativ kulturkämpferisch. Also bei Kulturkampf denken wir heute an Genderstern und so weiter. Dort hat es ein bisschen etwas anderes geheissen. Also wir haben im 89 die Diamantfeiern gehabt, wo der Bundesrat ausgerichtet hat.
Große Fahrt im Juli 1989. Prominenz feiert das 50. Jubiläum der Mobilmachung.
Das ist so eine sehr nostalgisch-patriotische Feier.
Aufs Rütli geht's, zum Gedenken an den Kriegsausbruch von 1939.
Zum Gedenken an den Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, wo die Armee sehr stark heroisiert worden ist. 1991 dann etwas Ähnliches bei den 700-Jahr-Feierlichkeiten, also so ein Rückblick auf die mythische Gründung, die angebliche Geburt der Schweiz im Jahr 1291. Also man hat hier eine sehr nostalgische, wenn man so sagen will, fast reaktionäre Stimmung auf der einen Seite gehabt.
Viele haben alle gesagt, der Starke ist allein am stärksten.
Und wenn man rundum schaut, oder?
wie es geht. Also wirklich, ich würde sagen, am besten, am besten.
Ich möchte, dass unsere Heimat bleibt, wie sie ist, allein, für uns allein und immer nur für uns.
Auf der anderen Seite hat es natürlich so ein bisschen die internationale Aufbruchstimmung gegeben, die Öffnungseuphorie.
Europa ist unser Schicksal.
Der Sonderfall Schweiz, den gibt es nicht mehr.
Wo man aber muss sagen, hat eigentlich immer nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Schweizer Gesellschaft erfasst. Also so beim Freisinn und bei anderen Repräsentanten der politischen Mitte war die Angst sehr gross gewesen, dass man wirtschaftlich den Anschluss verpasst an Europa. Aber das hat so das kulturelle Element eigentlich nie so richtig mit einbezogen. Und das ist dann sicher eines der grossen Probleme der EWR-Abstimmung, wo dann der SVP auch sehr in die Hände gespielt hat.
Der Europäische Wirtschaftsraum, der EWR, der hat ja genau die Antwort auf die wirtschaftliche Angst von gewissen Leuten in der Schweiz. Kannst du mir schon sagen, was der EWR genau war anfangs der 90er Jahre und warum wir dann über das abgestimmt haben?
Der EWR war ein Vertragskonstrukt, das die Staaten von EFTA, von der Europäischen Freihandelsassoziation, näher hätte sollen an die EU oder EG, wie man es eben mal gesagt hat, herführen. Also es hätte die EFTA-Staaten, zu denen nebst der Schweiz unter anderem Island und Norwegen gehört, sollen einbinden in europäischen Binnenmarkt. Also der EWR hat einen Haufen Elemente vorgesehen, die für Europa konstitutiv sind und die wir heute auch haben, jetzt im Zuge der bilateralen Verträge, auf die wir dann sicher noch zu reden kommen werden. Also Personenfreizügigkeit, Dienstleistungsfreizügigkeit. Und der EWR war der Versuch, das zu institutionalisieren. Aber er hat eben auch Elemente enthalten, die sehr umstritten waren. Also Sachen, über die wir jetzt heute wieder streiten. Gewisse Formen von automatischer Rechtsübernahme, zu denen sich die Schweiz verpflichtet hat. Die Gerichtsbarkeit, also die berühmt-berüchtigten fremden Richter, denen wir uns bis zu einem gewissen Grad unterstellt hätten, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Und das sind die Elemente gewesen, die den Widerstand von rechts ausgelöst haben. Also der Christoph Blocher hat den EWR als Kolonialvertrag bezeichnet.
Es ist kein Rezept, Grenzen aufzutun, tiefere Löhne herbeizuführen, dann höhere Arbeitslosigkeit haben, in eine Ordnung gehen, wo wir mehr Bürokratie, mehr Regulierung bekommen. Können Sie es untersuchen, Sie werden es sehen, wo unsere Steuern steigen, wo unsere Zinsen nach oben drücken. Das ist kein Weg für unser Land.
Und er hat auch das Referendum ergriffen?
Er hat nicht das Referendum ergriffen formell, weil über den EWR hat sowieso müssen abgestimmt werden. Es ist eine Form von Staatsvertrag, wo ein obligatorisches Referendum untersteht, respektive zu dieser Zeit unterstanden ist. Und es hat dafür in dem Sinne als Volks- und Ständemehr gebracht. Also es hätte nicht allein genügt, dass eine Mehrheit vom Volk zugestimmt hat, sondern eine Mehrheit der Kantone hätte auch noch müssen zustimmen.
Es geht letztlich um nichts anderes als um die langfristige Aufrechterhaltung der schweizerischen Eidgenossenschaft als selbstständiges Staatswesen.
Ihr müsst ein bisschen nachdenken, das sind Arbeitsplätze da dahinter. Das ist Verdienst, das ist Wohlstand dahinter.
Wir sind jetzt, sagen wir, im Spätherbst 1992. Die Abstimmungskampagne läuft langsam an. Wie ist die Ausgangslage? Wer tut hier gegen wer antreten?
Du hast sie leitend gesagt, von den grossen massgeblichen Kräften war vor allem die SVP dagegen gewesen. Sie ist allerdings nicht ganz allein gestanden. Es hat auch Widerstand von links gegeben. Die Grüne Partei zum Beispiel hat die Nein-Parole rausgegeben zum EWR. Und es hat auch prominente Sozialdemokraten gegeben, die den EWR abgelehnt haben, also die zwar eigentlich einen Beitritt zur EU hätten wollen, aber wo der EWR als sehr wirtschaftsorientiertes, wirtschaftsfixiertes Projekt abqualifiziert haben und aus dem Grund abgelehnt haben.
Für mich ist die ganze EWR-EG-Debatte ein Albtraum.
Ich denke, wenn man schaut, wie knapp die Mehrheiten denn zuletzt gewesen sind, dann haben die Stimmen von links sicher auch eine Rolle gespielt, dass das Vertragswerk dann in der Abstimmung gescheitert ist.
Wer hat denn dafür gekämpft, so richtig?
Es war mehr oder weniger das gesamte Wirtschaftsestablishment gewesen. Es sind grosse Teile der Partei der bürgerlichen Mitte und auf der Linken gewesen, die sich für ein Ja eingesetzt haben. Es war der Bundesrat gewesen, wobei man auch beim Bundesrat sagen muss, es hat europapolitisch innerhalb des Bundesrats zwei Lager gegeben. Also man hat dort die drei Latiner gehabt, der Flavio Gotti, der Jean-Pascal de la Mura und der René Felber, plus der deutsch-schweizer Adolf Ogi, der tendenziell EU-freundlich eingestellt gewesen sind. Und auf der anderen Seite der Arnold Koller von CVP, der Kasper Filiger von FDP und der Otto Stich von SP, die skeptisch gewesen sind. Und die Differenzen, die sind auch immer wieder nach außen gedrungen, respektive haben sich bemerkbar gemacht. Also der Bundesrat ist jetzt auch nicht wie ein Mann auf der gleichen Seite gestanden. Es ist eine Abstimmung, die die Schweiz polarisiert hat, wie vorher lang keine mehr und seither wahrscheinlich nie mehr eine.
Die Abstimmung hat die Schweiz polarisiert. Am Anfang hat es aber so ausgesehen, dass die Befürworter die besseren Karten hatten, bis zu dem Tag eigentlich, wo der von dir erwähnte Adolf Ogi das gesagt hat.
Ein Eintritt in eine supranationale wirtschaftliche und politische Gemeinschaft. In diesem Sinn ist das der Ernstfall, wenn man so will. Währenddem der EWR darf ich das auf Sport. Sportlich sagen, das ist eine Art Trainingslager.
Wir sind im Trainingslager zur EG. Was hat er genau gemeint mit dem?
Es ist so ausgelegt worden, vor allem von den Gegnern vom EWR, dass der EWR-Beitritt eigentlich nur als Vorstufe zum EU-Beitritt angeschaut wird vom Bundesrat. Also das finale Ziel, ganz klar ein Beitritt zur EU, respektive EG, sage ich. Und man sich jetzt im EWR gewissermaßen warm laufen.
Der Bundesrat Ogi hat ganz klar erklärt, nach der Einreichung vom Gesuch, wir wollen die TG. Sie können die Fernsehsendung ja sich abspielen lassen. Wir wollen die TG. Der EWR-Vertrag ist Trainingslager, damit man nachher keine TG. Ja, meine Damen und Herren, ich habe noch nie einen gesehen, der auf einem Match trainiert hat, der gar nie stattfinden soll.
Sozusagen der Bundesrat hat die Auslegung natürlich sehr begünstigt, indem er relativ kurz vor der Abstimmung dann noch ein Beitrittsgesuch in Brüssel deponiert hat.
Mit der entscheidenden Stimme von Adolf Ogi, oder?
Genau, mit der entscheidenden Stimme von Adolf Ogi. Er selber hat sich dann bezüglich dieser Trainingslager-Aussage später distanziert von dieser Interpretation, dass er jetzt einfach in die EU will. Also, er hat es so verstanden, will wissen, dass man jetzt einfach mal Erfahrungen sammelt und schaut, wie das funktioniert mit dem EWR und dann darüber entscheide, ob ein Beitritt zur EU in Frage kommt.
Herr Bundesrat, liebe Mitbürger, ich muss es kurz machen. Sind ihr blind? Sind ihr mit Blindheit geschlagen? Als wir müssen ins Ausland raus, wo alle im Dreck hinstehen bis in den Grind rauf. Schulden über den Grind rauf, ich wünsche ich ja nicht mehr wieder raus.
Der Abstimmungskampf selbst war auch, glaube ich, wirklich sehr ruppig, oder?
Ja, er war ruppig in jederlei Hinsicht, kann man fast sagen. Es war, wie schon erwähnt, die grosse Stunde von Christoph Blocher. Also, er selber hat verschiedentlich anklingen lassen, seither, dass er das eigentlich als sein Lebenswerk betrachtet, sein Opus Magnum, dass er den EWR-Beitritt verhindert hat. Man hat auf der anderen Seite unter den Befürwortern der Carlo Schmid hatte, der sich so als führender Kopf exponiert hat, der Carlo Schmid.
Wir haben alle wieder geglaubt, DG Botze eines Tages. Wir haben alle wieder gesagt, das ist so ein Einrichter, der gerne nicht funktionieren kann.
Der Carlo Schmid, langjähriger Ständerat aus Appenzell-Innerrhoden und CVP-Parteipräsident, das waren so die beiden Alpha-Tiere, die da durchs Land dingelt sind und da ihre Kämpfe ausgetragen haben.
Und rein wirtschaftlich gesehen wäre da vermutlich eine Artlichkeit, die für uns noch eines Tages könnte wirtschaftlich interessant werden.
Dann ist er gekommen, der Abstimmungssonntag, 6. Dezember 1992.
Volk und Stände sagen am 6. Dezember 1992 Nein zum EWR. Die Schweiz nimmt nicht am europäischen Wirtschaftsraum teil. Verloren hat praktisch das ganze wirtschaftliche und politische Establishment des Landes. Gewonnen haben Christoph Blocher und eine schillernde Opposition von rechts außen bis grün.
C'est un dimanche noir, Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, pour l'économie suisse, pour le futur des emplois dans notre pays. C'est un dimanche noir aussi pour la jeunesse de ce pays qui se trouve privée d'un projet.
Wir haben jetzt Jean-Pascal Delamura gehört. Er hat nach der knappen Niederlage der Befürworter der EWR gesagt, es sei ein schwarzer Sonntag, den wir hier erleben würden. Ein Dimanche noir. Hat er recht gehabt?
Das ist natürlich eine Ansichtssache, ob er recht gehabt. Ich meine, die Folgen von dem EWR-Nein, die sind komplex gewesen und es ist gar nicht so eindeutig zu beantworten, inwiefern uns das eher genützt oder eher geschadet hat. Aber Delamura hat sicher eine verbreitete Stimmung wiedergegeben. Also es ist dann ja am Tag nach dem Abstimmungssonntag ist eine neue Bewegung gegründet worden, geboren am 7. Dezember. Die hat auch eine ganze Reihe von Figuren, die später eine wichtige Rolle anfangen haben zu spielen im politischen Leben der Schweiz. Die sind im Rahmen von dieser Bewegung politisiert worden. Und das kann man, glaube ich, schon sagen. Oder? Man hat unter den 49,7% vom Volk, die dem Vertragswerk zugestimmt haben, da hat man einen relativ verbreiteten Pessimismus diagnostizieren können. Also das Gefühl, dass sich die Schweiz isoliere, dass wir da gegen eine Wand fahren, weil man weigert, sich mit der Zeit zu gehen und sich der europäischen Integration verweigert. So eine Stimmung war relativ weit verbreitet in grossen Teilen von wirtschaftlichen und von kulturellen Eliten des Landes.
Und haben Sie das auch konkret belegen? Hat es wirklich Folgen gegeben von diesem Event? Nein, politisch, wirtschaftlich?
Also politisch auf jeden Fall. Die SVP die hat sich dann in sehr kurzer Zeit zur stärksten politischen Kraft vom Land aufgeschwungen. Also Wahlen 95 und 99 hat dieser Partei gigantische Zuwächse beschert, wenn man sie also wirklich, wirklich in der langen Geschichte, also in der doch schon bald 180-jährigen Geschichte von diesem Land nie oder höchst selten hat. Es war eine nachhaltige Umkrempelung der politischen Landschaft, die ja bis heute anhält. Also es hat sich an diesem Zustand grundsätzlich nichts mehr geändert, dass die SVP die dominierende Kraft im rechtsbürgerlichen Lager ist. Wirtschaftlich war es so, wir haben Rezession in den 90er Jahren gehabt. Die Rezession war bei uns auch hartnäckiger als im europäischen Umland. Und es gibt einen Haufen Stimmen, die sagen, das sei eine sehr direkte Konsequenz aus dem EWR-Nein. Wenn man mit Europagegner, EU-Gegner redet, die bestreiten das, die führen da andere Gründe ins Feld. Fakt ist, wir haben dann ja ab den Nullerjahren die bilaterale Verträge gehabt, wo ich glaube, das ist relativ unbestritten, das Schweizer Modell wieder ein bisschen auf festere Füße gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass dann unsere Wirtschaft wenigstens eine gute Zeit, ein paar Jahre lang, im Rahmen von Rechtssicherheit hat können, aufblühen und bestehen.
Unbestritten ist, dass die Abstimmung Konsequenzen hatte, die man eben zum Teil bis heute spürt. Warum hat die Abstimmung so eine Kraft können entwickeln? Was glaubst du?
Es ist natürlich eine ganz objektiv materiell wahnsinnig wichtige Abstimmung gewesen. Und im Prinzip die nachhaltigste Folge, die wir heute noch spüren, ist, dass einfach unsere Beziehungen mit der EU nicht wirklich geregelt sind. Oder? Also wir haben Verträge, wir haben so einen Zustand vor bilateralen Beziehungen, die EU zum Auslaufmodell erklärt hat. Es herrscht sehr viel Unsicherheit, wie es weitergeht. Hätten wir zum EWR Ja gesagt, hätten wir die Unsicherheit nicht. Also Liechtenstein, Island, Norwegen, die im EWR sind, die haben in dem Sinn nachhaltig geregelte Verhältnisse. Das heisst nicht zwangsläufig, dass dann alles besser wäre oder dass es überhaupt besser wäre, aber es wäre so etwas wie eine stabile Beziehung da mit der EU. Jetzt ist es so, jetzt müssen wir unseren Weg suchen, also einen dritten Weg, wenn man so will, zwischen der EU-Beitritt und EWR. Das ist uns mit den bilateralen Verträgen ja an sich nicht schlecht gelungen, aber wie gesagt, die EU will diesen Pfad so nicht mehr weiter beschreiten. Wir haben jetzt die Verhandlungen über das berühmt-berüchtigte Rahmenabkommen, wo unlängst zum Stillstand gekommen sind und jetzt vielleicht in anderer Form wieder aufgenommen werden. Neuerdings kommen da so ein bisschen komische, widersprüchliche Signale, dass man irgendeine Basis gefunden hat, um wieder miteinander zu reden. Und der eine Tag heisst, ja, jetzt kommen dann bald wieder Verhandlungen, dann wird gerade sofort wieder dementiert und abgeschwächt. Also das ist noch relativ unklar, wie es da weitergeht. Und die werden dann zeigen, was die Zukunft bringt.
30 Jahre ist die Abstimmung her, sie hat auf verschiedenen Ebenen eine grosse Wirkung entfaltet. Hast du das Gefühl, wir werden in absehbarer Zeit nochmal so einen EWR-Moment erleben?
Wenn man so Christoph Blocher zugelassen hat in den letzten paar Jahren, hat man den Eindruck, er hat so einen Moment regelrecht wieder entgegengefiebert. Möglicherweise hätte es wieder eine ähnliche Dynamik gegeben, wenn es zu einer Abstimmung über das Rahmenabkommen wäre, aber wie gesagt, die Verhandlungen sind abgebrochen worden über das Rahmenabkommen, unter anderem eben auch darum, weil namentlich der Bundesrat Angst hatte davor, dass es wieder so ein EWR-Szenario geben könnte. Es bleibt abzuwarten. Also ich glaube, die Welt hat sich schon verändert seit 1992. Also der Nostalgiefaktor, wo es eben mal noch bei sehr grossen Teilen auch vom Volk einfach die Rolle vor Schweiz in der Welt präjudiziert hat, der ist, glaube ich, schwächer geworden. Und wenn es einmal kommen sollte, zu einer Abstimmung über eine neue Form vom Rahmenvertrag, dann wird sicher intensiv gestritten werden. Ob es gerade wieder so eine alles oder nichts Stimmung gibt, also wieder so ein Gefühl, dass man da jetzt über Sein oder Nichtsein vor Nation oder über Isolationismus oder Selbstpreisgabe abstimmt. Ich weiß es nicht, ich glaube es eher nicht. Wahrscheinlich würde man heute trotz allem ein bisschen nüchterner darüber streiten, aber es wird sicher einen intensiven Abstimmungskampf geben. Ja.
Danke für das Gespräch, Fabian.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zur EWR-Abstimmung vor 30 Jahren. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.